SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Schon ihre Namen haben einen Wallungswert, der wie ein Versprechen auf das süße Leben und Luxus klingt. Hotel Savoy, Belvedere, Ritz, Britannia, Waldorf Astoria. Gleich schwingt bei solchen Hotelnamen ganz viel mit. Viel Glanz, aber auch viel Elend in Suiten, dunklen Bars und auf langen Fluren. Jetzt in der Ferienzeit werden viele von uns wieder ihre ganz eigenen Hotelerlebnisse haben. Es muss ja nicht gleich so dramatisch sein wie in der erfolgreichen Serie White Lotus. Hotels haben Menschen immer wieder zu Filmen, zu Büchern, auch zu Songs inspiriert. Marion Löndorff ist Publizistin und Kulturkorrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung in London und sie widmet dem Leben im Hotel. Jetzt einen schönen kleinen Band in der Essay-Reihe des Zuklampen Verlags. Guten Tag, Marion Löndorff.
Guten Tag, Frau Höfer.
Ich gebe gleich zu, dass ich eine sehr große Schwäche für schöne, alte Traditionshotels mit theatralischen Lobbys habe. Was macht denn in Ihren Augen ein gutes Hotel aus?
Also für mich fängt es erstmal ganz banal an. Nämlich, dass der Anblick eines Hotelzimmers bei mir im Kopf erstmal keinen Bettwanzenalarm auslöst, dass es eben gepflegt ist und dass alles funktioniert, was funktionieren soll. Das ist einfach mal Basislevel. Und dann ist natürlich ganz klar, habe ich gerne, wenn ein erkennbarer Stilwille da ist und je überzeugender der sich durchsetzt, desto besser. Und ganz wichtig ist natürlich das Personal. Aber wenn ich ankomme, möchte ich mich natürlich willkommen fühlen. Und last but not least sind die anderen Gäste natürlich auch interessant.
Was macht denn Hotels als Orte überhaupt für die Menschen so besonders?
Also das Tolle am Hotel ist ja, dass es jeden Tag zu was ganz Neuem wird. Mal abgesehen davon, dass jeden Tag alles geputzt wird und der Zustand des Vortags akkurat wiederhergestellt wird, bestenfalls, checken ja jeden Tag auch andere Gäste ein und aus. Das heißt, das Personal ändert sich täglich und da wird immer eine Gesellschaft vom Zufall zusammengeführt, die immer wieder eine neue Dynamik entwickelt. Und selbst wenn wir immer wieder in dasselbe Hotel gehen, ist es doch immer wieder anders. Das kann positiv sein, das kann auch negativ sein. Man denke ja an den berühmten Lärm im Hotel, der oft zu Ärgernissen führt. Und der Thomas Mann mal zu dem schönen Satz in seinem Tagebuch veranlasste, nachts tadelnswerte Störung durch lärmende Gäste, schrieb er einmal aus dem Waldhotel in Arosa.
Ja, es ist ja auch bezeichnend, dass das Hotel wirklich so ein Durchgangsort ist. Keiner, wo man für immer bleibt. Die meisten jedenfalls nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen.
Genau. Also es gibt einige Menschen, manche davon berühmt, die offenbar kein Talent oder keine Neigung zum bürgerlichen Wohnen haben. Coco Chanel zum Beispiel, die Modeschöpferin, lebte von 1937 bis zu ihrem Tod im Alter von 87 Jahren 1971 im Pariser Ritz, das sie Ma Maison nannte, ihr Haus. Vielleicht, weil sie in einem von Nonnen geführten Waisenhaus aufgewachsen war, wo sie eben auch alleine war, in einem Haus mit vielen Zimmern, auch eine Art Durchgangsort. Und das Hotel markierte dann immer noch ein Anderssein, eben aber auch ein luxuriös ausgestattetes Gefühl, nicht dazuzugehören.
Sie widmen auch ein Kapitel dem Hotel in der Literatur und im Film. Der Erfolgsroman von Vicky Baum aus dem Jahr 1929 natürlich, Menschen im Hotel. Dann Stanley Kubricks Klassiker Shining, wo das Hotel zum ultimativen Horrorort wird. Oder in letzter Zeit zum Beispiel Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Was macht denn das Hotel zu so einem idealen Schauplatz für Geschichten?
Es hat viele Gründe. In der Literatur ist es eine lange Zeit sicher auch so gewesen, siehe Vicky Baum, dass es zu einem Art Spiegel der Gesellschaft wurde. Denn es ist ja toll. Erstens mal kommen Menschen aus allen Ländern zusammen, aus verschiedenen Schichten, schon alleine durch die Erinnerung an eine feudale Welt mit den Menschen, die sich bedienen lassen und die bedient werden. Selbst im einfachsten Hotel ist das ja der Fall. Das ist also der Klassenaspekt, der internationale Aspekt. Man hat also dies. Und dann im Film, Grand Budapest Hotel spiegelt das nochmal. Aber der Film interessiert sich auch für das Gebäude des Hotels, das man natürlich toll stilisieren kann, siehe Wes Anderson oder eben auch Stanley Kubrick mit Shining, der sein Overlook Hotel in einen absolut klaustrophobischen Ort verwandelt. Er selber liest das als Geistergeschichte übrigens. Also das können Albtraumorte sein oder bei Kubrick auch ein geschlossenes System. Oder in Barton Fink, in dem Film der Coen Brothers, ist das Hotel der Spiegel des maroden Innenlebens der Hauptfigur, wie auch übrigens im Schweigen von Ingmar Bergman. Oder man denke auch an Hitchcocks Psycho, das Bates Motel. Und dann in der John Wick-Serie ist das Hotel Continental nur Auftragskillern und Kriminellen vorbehalten. Also auch da wieder Welten für sich.
Eine Beobachtung in Ihrem Buch hat mir besonders gut gefallen, nämlich, dass es häufig auch in besseren Häusern so fest montierte Föhne und Seifenspender gibt, was irgendwie so ein bisschen so ein kleinliches Misstrauen suggeriert, dass man da was mitgehen lassen könnte eben. Mich selbst haben oder sie verärgern mich eigentlich immer noch regelmäßig diese Bügel, oft auch gerne in deutschen Hotels, die in den Schränken eben an der Stange festgemacht sind, sodass man immer den Bügel ohne den Haken rausnehmen muss und den Bügel dann immer etwas umständlich wieder dran fummeln muss mit so einem kleinen Nagel in diese Öffnung. Das verleidet mir manchmal wirklich den Hotelgenuss. Wie geht es Ihnen damit?
Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Es geht mir auch so. Allerdings wird ja in Hotels notorisch viel geklaut. Und insofern kann man ein gewisses Misstrauen der Direktion dann schon verstehen. Aber ich selber finde solche Maßnahmen auch nicht sehr stilvoll.
Ich habe ein sehr schönes Zitat von Kurt Tucholsky bei Ihnen gefunden. Wenn man in einem eleganten Hotel sitzt, ist man selber elegant. Und da ist ja sehr viel dran, oder? Es geht ja auch viel um Schein und Sein im Hotel.
Genau. Ein Hotel ist ja auch immer ein bisschen eine Bühne. Und man platziert sich dann in dieser Kulisse. Es gibt verschiedene Hotelbesitzer oder vielleicht sogar alle, das weiß ich nicht, die sich dieser, wie soll man sagen, Wirkung des Hotels absolut bewusst sind. Zum Beispiel der Erbauer des Londoner Savoy war auch ursprünglich Besitzer und Erbauer des daneben liegenden Savoy Theatre. Und der sagte, er möchte, dass die Menschen sein Hotel anders verlassen, als sie es betreten haben. Also eine irgendwie schon dramatische oder dramaturgische Funktion des Hotels auch vorgesehen hat. Und in modernerer Zeit André Ballasch, der ein Luxushotelier, dem das Mercer in New York zum Beispiel und das Chiltern Firehouse in London besitzt, der nennt seine Etablissements Filmkulissen. Und tatsächlich ist das Hotel ja auch so eine Art Bühne.
Sie widmen sich in Ihrem Buch auch den verschiedenen Hoteltypen, also neben dem Business-Hotel, dem Erlebnis- und dem Luxushotel, auch das auratische Milieuhotel. Paradebeispiel wäre das Chelsea Hotel in New York. Was macht die Aura solcher Häuser wie jetzt zum Beispiel dem Chelsea aus?
Also ich glaube, das ist ganz kompliziert und das ist etwas, was natürlich große Hotels, die ehrgeizig sind, extrem anstreben. Auf der einen Seite ist es, wenn es ein älteres Haus ist, eine Art von Traditionsbewusstsein, dass man mit der Geschichte des Hauses irgendwie umgeht, dass sie noch sichtbar bleibt und dass die Aura bei Renovierungsarbeiten und Erneuerungen nicht wegsterilisiert wird. Dann ist es wahrscheinlich auch, wie sich die ganze Crew, also wie sich die Angestellten benehmen, bewegen und mit den Gästen gegenüber verhalten. Aber dann ist es natürlich auch was, also ganz generell auf was Hergestelltes. Es ist, ergibt sich jetzt nicht wie von Geisterhand gezaubert, sondern es fängt mit den Düften oder Gerüchen an, die über die Aircondition in die Foyers gepumpt werden. Es gibt Playlists. Es gibt vielleicht in manchen Hotels noch den Klavierspieler im Foyer. Die gewaltigen Blumengestecke in den alten Traditionshotels. Also es wird mit allen Tricks gespielt, auch um eine bestimmte Atmosphäre oder Aura zu erzeugen, die natürlich am Ende des Tages, das muss man sagen, so richtig mit allen Kunstgriffen nicht herzustellen ist.
Die Corona-Pandemie hat den Hotels schwer zugesetzt. Es gibt inzwischen Konkurrenz natürlich durch Firmen wie Airbnb, die mit dem Charme der privaten Unterkunft werben. Wie sehen Sie denn die Zukunft des klassischen Hotels vor diesem Hintergrund?
Also ich glaube, dass Airbnbs und Hotels sich ja gar nicht ausschließen. Also im Airbnb lebt man am fremden Ort in Anführungsstrichen wie zu Hause. Also man geht einkaufen, man bügelt, man kocht, man verrichtet alltägliche Dinge und kann sich eine Zeit lang einfach als Bewohner von Paris oder New York oder eines Ortes fühlen. Aber das Hotel hat sein Spiel mit Schein und Sein eigentlich nie verleugnet. Es schafft ganz bewusst Fantasie oder Gegenwelten und schafft eben eine bestimmte Atmosphäre. Also ein Hotel ist eine ganz andere Sache. Und ich denke, dass das Interesse daran, der Appetit, diese Welten zu erleben, nicht zurückgeht.
Vielen Dank, Marion Löndorff. Ihr schöner Essay Leben im Hotel ist im Verlag zu Klampen erschienen. Eine gute Einstimmung auf die Ferien, finde ich. Und weil wir gerade vom New Yorker Chelsea Hotel gesprochen haben, zweite Heimat unter anderem von Leonard Cohen, was zwischen ihm und Janis Joplin im Zimmer 415 passierte, nachdem er sie im Aufzug getroffen hatte, davon erzählt er hier in seinem Song Chelsea Hotel.